Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Man nennt ihn den Genfluencer. Andreas Wollermann, der Genfluencer, hat eine Mission. Er besucht Schulen, besucht Arbeitgeber, wirbt um Verständnis für die sogenannte Generation Z, der Influencer der Generation Z, der Genfluencer, sieht ein riesiges Problem auf unsere Gesellschaft zukommen, nämlich 1800 Jugendliche werden täglich in Deutschland 18 Jahre alt. Demgegenüber stehen aber 3600 im Schnitt, die mit dem Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren das Berufsleben, den Arbeitsalltag verlassen. Das heißt, wir haben hier eine Schere, die sehr weit auseinanderklafft, eine Kluft, die immer größer wird. Auf der einen Seite junge und engagierte, motivierte Menschen, die ins Berufsleben einsteigen. Auf der anderen Seite erfahrene Menschen, die sehr, sehr viel Wissen mit sich führen, das nun verloren geht. Wie bekommt man eventuell, auf welche Art und Weise bekommt man diese beiden Gruppen zueinander? Wie schafft man es, auch bei den Arbeitgebern Verständnis dafür zu kriegen, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, nicht nur diesem momentanen Hype hinterherzulaufen, sich um die Generation Z zu kümmern und einen wahnsinnigen Aufriss zu machen für die Jugendlichen, die jetzt auf die vielen, vielen, vielen offenen Stellen stoßen, sie ins Berufsleben reinzukriegen, in die eigene Firma, statt sich vielleicht auch auf der anderen Seite auch mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was passiert mit den Älteren, ist es vielleicht nicht auch sinnvoller, auch die ältere Generation, die jetzt aus dem Berufsleben ausscheidet, vielleicht in den Jahren davor anders zu behandeln, ihnen mehr entgegenzukommen und sich darum zu kümmern, diese wertvollen Arbeitskräfte nicht zu verlieren. Ein Streitgespräch zwischen dem Genfluencer und mir. Der Versuch, eine Brücke zu bauen, Lösungen zu finden. Viel Spaß, die 7. Folge meiner Serie 60 Jahre, na und? Berufs- und Jobsuche für Silberpreneure und Best Ager. Viel Spaß, los geht's. Andreas Wollermann, von Eschweiler bis ins EU-Parlament, ist heute mein Gast im Walkman-Podcast. Diesmal in der 7. Episode meiner Reihe 60 Jahre, na und? Jobsuche, Jobwechsel für Best Ager, Silver Ager wie mich, die irgendwann halt mal gucken, ob sie noch eine Chance auf dem Arbeitsplatz hätten, ob sie wechseln könnten, wenn sie wollten, oder vielleicht auch in der etwas schlechteren Situation. Sie müssen vielleicht wechseln und suchen verzweifelt einen neuen Arbeitgeber, der auch Leute mit viel Erfahrung, aber halt mit grauem, schütteren Haar auch noch in die Mannschaft mit übernimmt. Gut, nach jetzt ersten 6 Episoden mit eigenen Erfahrungen als Praktikant in den einzelnen unterschiedlichsten Firmen, bei Dienstleistern, auf dem Müllwagen, im Blumenhandel, im Altersheim, in der Reha-Klinik und so weiter und so fort. Nun ein Gespräch mit einem Vertreter, einem Fachmann, der, ich will jetzt mal ganz provokant sagen, der Gegenseite. Andreas Wollermann ist heute mein Gast. Andreas Wollermann ist der Genfluencer hier im Internet. Er ist momentan in relativ vielen Medien sehr, sehr, sehr präsent. Im Fernsehen, in der Presse, im Internet, in allen möglichen Foren. Und er macht das sehr konsequent, einen Adapter darzustellen, herzustellen zwischen den beiden Generationen. Der Generation, die jetzt gerade ins Arbeitsleben, auf den Arbeitsmarkt drängt, und diejenige, die sich vielleicht so ein bisschen rausgedrängt vorkommt. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Wie wird man denn Genfluencer?
Also erstmal hallo lieber Ralf und schön, dass ich da sein darf. Und ich fand die Einleitung sehr, sehr spannend und sehr klasse, weil es geht mir vor allen Dingen um diesen Adapter. Wenn man so den Genfluencer sich mal anschaut, mit Z geschrieben, dann ist das eine Wortfindung oder eine Wortmarke, die ich habe eintragen lassen aus dem Influencer und dem Wort der Generation Z. Und abgekürzt heutzutage nennt man das Ganze dann Gen Z oder Gen Z, wie man es aus dem Englischen und aus dem Deutschen dann übersetzen will. Und vielleicht so ein bisschen als Einleitung. Ich bin ein Kind, das in den Generationenkonflikt hineingeboren wurde. Mein Vater ist Geburtsjahr 41, meine Mutter Geburtsjahr 64. Also da waren 23 Jahre zwischen, also schon mehr als eine Generation. Und da habe ich in der Erziehung immer schon festgestellt, ganz ehrlich, da waren schon Konflikte und Glaubenssätze, die schon echt unterschiedlich sind. Und ich bin mittlerweile 36 Jahre alt, habe 16 Jahre in verschiedenen großen Unternehmen gearbeitet, vom klassischen Auszubildenden über den Experten hin zur Führungskraft und irgendwann dann als Trainer und Coach unterwegs gewesen, habe jungen Menschen gezeigt, wie funktioniert Vertrieb, Führung und Kommunikation und konnte aber immer feststellen, dass es zwischen den Generationen immer einen Konflikt gab. Und vor allen Dingen feststellen konnte ich, dass ich als junger Mensch Ideen oder Trends nach oben tragen wollte und relativ schnell festgestellt habe, dass man mir doch nahegelegt hat, dass ich keine Ahnung von dem habe, was dort gerade passiert, weil einfach so dieser Status oder dieses Ego, ich mache den Job seit 40 Jahren, was will der junge Mensch mir jetzt erzählen, doch schon spürbar oder greifbar war. Und das habe ich in allen Unternehmen gespürt und habe mir irgendwann gesagt, aufgrund meiner familiären Verhältnisse auch, dass ich gerade so dieses Thema Generationenkonflikt, Menschen befähigen, irgendwie in meine Berufung mit reinbringen möchte, weil es viel zu wertvoll ist, was wir aktuell am Arbeitsmarkt haben, dass wir es verlieren im Vergleich zu dem, was jetzt dazu kommt. Das ist auch sehr wertvoll, aber es ist eine komplett andere Ebene. Und wenn du dann sagst, du möchtest dich auf Generationen spezialisieren, dann hast du immer die Herausforderung, dass es das natürlich schon gibt. Es gibt Soziologen, es gibt Psychologen, es gibt Generationenforscher, also Menschen, die sich mit Studien beschäftigen, die sich mit Psychologie und Verhaltensmustern beschäftigen. Und dann kommt so jemand wie ich, der sagt, ich möchte das gern machen, weil ich viel erlebt habe. Dann ist es immer schwierig. Und was ich tue, ist, ich fahre seit 2 Jahren in soziale Einrichtungen, in Schulen und höre einfach Menschen zu. Weil mein Credo ist am Ende des Tages zuhören, um zu verstehen. Und nicht, um mit Glaubenssätzen der Vergangenheit zu antworten.
Ganz kurz, ich muss Sie unterbrechen, weil sonst hören wir dir zu viel zu, ohne Punkt und Komma. Und ich würde ganz gerne auch ein bisschen was einbringen. Gut, du hast ja in deinem Waschzettel, in der Beschreibung dessen, was du so machst, hast du ja einen sehr spannenden Punkt eingeworfen. Und zwar, ich zitiere, wir verlieren jeden Tag 3.600 Menschen. Also vom Arbeitsmarkt wohlgemerkt. Ne? Und zwar beziehst du dich darauf, dass in Deutschland jeden Tag 1.800 Menschen 18 Jahre alt werden, ihren 18. Geburtstag feiern. Auf der Gegenseite aber 3.600, also genau die doppelte Menge, 65 werden und damit spätestens, die meisten jedenfalls, aus dem Arbeitsleben aussteigen, rausfallen. Das heißt, wir haben also jeden Tag einen Verlust, wirklich einen Verlust von 1.800 Arbeitsplätzen, Jahr für Jahr. Da kommt ja ein bisschen was zusammen. Und das ist jetzt der Punkt, wo du eigentlich einspringst und sagst, da kommen wir uns ja jetzt so langsam ein bisschen näher. Die Frage ist ja natürlich auch, warum habe ich jetzt so einen Jungspund wie dich jetzt hier im Podcast bei so einem Oldie-Thema? Du versuchst eine Brücke zu schlagen, den Adapter, wie gesagt, darzustellen zwischen den beiden Generationen. Hast du so ein Thema auch schon mal bei den Jüngeren angesprochen? Wie reagieren die denn auf sowas?
Ja, absolut. Also was ich ja vor allen Dingen mache, ist so ein Stück weit beiden Seiten. Und das hört sich jetzt so an, als wäre da eine Kluft zwischen, aber es ist am Ende des Tages eine Kluft. Weil auf der einen Seite hast du das Gefühl, dass die Jungen gebasht werden oder die Älteren gebasht werden. Und ich will mit beiden reden und beiden erklären, warum funktioniert denn die andere Seite so, wie sie funktioniert.
Sprichst du jetzt nur in dem Fall auch mit, also nur oder überwiegend mit den Schülern in den Klassen, weil du hältst ja deine Vorträge und deine Reden auch in den Klassen, oder hast du auch den Kontakt zu Arbeitgebern, die vielleicht in deinem Alter oder noch deutlich jünger sind? Gibt's ja auch einen ganzen Haufen mittlerweile, gerade bei diesen ganzen Startups und so weiter und so fort. Wie reagieren die denn da drauf? Weil jetzt gerade, wenn es um diese technischen Dinge geht, wir hatten gerade das Thema vorher gehabt, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, TikTok und Konsorten, ist ja nicht so unbedingt das Medium meiner Generation, fällt eher in deine. In meiner Generation fällt es ein bisschen schwer, das zu verstehen, was da überhaupt passiert. Das gebe ich ganz offen zu. Wie ist das Verständnis da? Kann sich ein junger Arbeitgeber vorstellen, so einen betagten Knaben wie mich oder eine Frau einzustellen? Hat er nicht so viele Vorteile in dem Augenblick nach dem Motto, kriegt der Mann, die Frau das noch geregelt? Wissen die überhaupt, was hier noch passiert? Oder sind die bestenfalls noch fürs Kaffee kochen und Brötchen holen zuständig?
Nein, sind sie nicht. Also ich habe ganz viele Gespräche, ich führe Gespräche mit Unternehmern, die jung sind, und da ist ganz, ganz, ganz viel Offenheit einfach auch da und auch die Akzeptanz oder das Verständnis, dass Menschen, die schon 30, 40 Jahre in der Unternehmer, naja, in Unternehmen hinter sich gebracht haben, dass die einen unfassbar hohen Erfahrungsschatz haben und auch einen echten Erfahrungsschatz, der nicht nur in der digitalen Welt liegt, dass wir irgendeine Kunstfigur nach außen bauen, die wir nicht greifen können, sondern wirklich der Umgang mit Niederlagen, der Umgang mit Siegen. Wie baut man Unternehmen dann auch nachhaltig und langfristig auf? Wie schafft man es denn tatsächlich auch 20 oder 30 Jahre in einem Unternehmen zu sein? Und welche Kultur und Führung braucht man dafür? Da hat sich natürlich viel verändert, aber gerade die Punkte, die man alle nur liest, kann man natürlich deutlich besser von den Menschen erfahren und auch spüren, die sie selbst durchlaufen haben.
Ist das denn nicht vom Verständnis her für die etwas jüngere Generation ein Punkt, den sie nicht nachvollziehen können? Ich gehe jetzt bei LinkedIn auf die Seiten und schaue mir dann so die täglichen Nachrichten und Meldungen an, auch die Meldungen von diesen ganzen Coaches, Trainern, Influencern, HR-Leuten und so weiter und so fort. Und dann lese ich dann so herausragende Sachen wie: Ich war jetzt 3,5 Jahre in diesem Unternehmen, eine lange Zeit, und jetzt freue ich mich auf meinen neuen Start bei XYZ. 3,5 Jahre, mag sein, dass es heute schon eine lange Zeit ist für einen Arbeitnehmer. Zu meiner Generation, zu meiner Zeit war das, würde ich mal sagen, war praktisch so die bessere Probezeit für die meisten 3,5 Jahre. Also gibt es da noch ein Verständnis für, oder sagt man, man holt sich jetzt den Erfahrungsschatz von dort, von der älteren Generation, weil die einfach wissen, wie es auch anders geht? Weil im Endeffekt, du als Arbeitgeber steckst ja auch viel Zeit und viel Geld in das Einarbeiten, Weiterbilden desjenigen, der dann bei dir einsteigt, der bei dir in die Firma mit reinkommt und da vielleicht auch wichtige Funktionen übernehmen soll. Und dann ist der im Endeffekt gerade fertig. Ich kenne das Thema ja hier aus meinem Laden, aus meiner Redaktion. Und dann, gerade dann, wenn er fertig ist, gibt es eine Verpuffung und der oder diejenige ist dann wieder weg und arbeitet für die Konkurrenz weiter oder ein Mitbewerber irgendwo in was weiß ich was, weil es vielleicht ein paar Euro mehr gibt, oder wird die Work-Life-Balance ein bisschen anders aussieht. Wie ist das?
Also was ich immer mache, ist zu Beginn erstmal aufklären, ne? Was hat die ältere Generation und die jüngere Generation denn jeweils geprägt und was unterscheidet die oder was macht die aus? Und da ist die Begrifflichkeit Baby-Boomer, also ganz, ganz viele Menschen, die einfach geboren werden und auf den Arbeitsmarkt stoßen, auf wenige Arbeitsplätze dann stoßen, schon mal so eine der ersten Erklärungen, dass die Menschen verstehen, dass es früher anders war und dass auch im positiven Sinne anders war, weil es ja dann darum ging, wer hat das beste Zertifikat, die beste Aus- oder Weiterbildung und im Zweifel auch gute Ellenbogen, um einen dieser wenigen Jobs zu bekommen. Sondern wenn du einen dieser wenigen Jobs bekommst und verstehst, dass du lebst, um zu arbeiten, und du gehst arbeiten, um Geld zu verdienen, damit du dann ein schönes Leben hast und Status hast, dann bleibst du natürlich oftmals auch sehr, sehr lange in einem Job und bist dann loyal zum Arbeitgeber, bist loyal zu dir selber und naja, legst sehr, sehr viel Wert darauf, auch vielleicht im Zweifel, was so über dich gedacht wird, wie du angesehen wirst. Und den Wandel, den wir einfach gerade erleben, ist, und deswegen auch diese schöne Einleitung, die du zu Beginn gewählt hast, dass wir einfach eine komplett andere Zeit aktuell erleben. Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die leider mit ganz, ganz viel Erfahrung und ganz, ganz vielen Mehrwerten den Arbeitsmarkt verlassen und nur ganz wenige, die hinterherkommen. Und dann ist es natürlich so, dass der zweite Punkt die Digitalisierung ist. Und ich muss das jetzt ganz kurz raushauen, weil es so wichtig ist. Junge Menschen verbringen 4 bis 10 Stunden am Tag online. Die sind permanent online erreichbar. Die sind auf Tools unterwegs, und du hast eben so schön TikTok angesprochen, die viele Unternehmer oder ältere Generationen gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. So, wenn ich aber jetzt weiß, dass diese jungen Generationen permanent online sind, ist die Frage, bin ich denn mit Berufen, mit dem, was wirklich sich in dieser Hülle versteckt, auch auf diesem Tool sichtbar? Also können junge Menschen in ihren Kommunikationswegen denn wirklich erkennen, was macht ein Job aus? So, wenn das nicht sichtbar ist, was macht denn jetzt der Tischler, der Schreiner, der Koch, vielleicht auch Berufe, die in der Vergangenheit gar nicht so den guten Ruf hatten, dann ist es natürlich schwierig für einen jungen Menschen zu identifizieren, passt der Job für mich? Dann startet er irgendwo und stellt relativ schnell fest, ganz ehrlich, Das hat mir irgendwer aber anders erzählt, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Und weil das Angebot draußen an Möglichkeiten so groß ist im Vergleich zu früher, ist es natürlich deutlich leichter, jetzt zu sagen, naja, es hat nicht gepasst, dann probiere ich was anderes.
Gleich sind wir wieder zurück in der aktuellen Episode. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht? Ganz simpel über Liken und Abonnieren hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl wie Apple, Spotify, Deezer und Co. oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert, erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war's jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode.
Brauchst du, wenn du in so einer Firma arbeitest, als vielleicht älterer Arbeitgeber, brauchst du einen Übersetzer, ein Bindeglied zwischen der jungen Generation, die nachkommt, die vielleicht einen ganz anderen Wissensstand hat als du, die mit ganz anderen Methoden an diverse Themen rangeht, im Endeffekt auch eine Weiterbildung in das Geschäft mit reinbringen kann. Es gibt, glaube ich, aus Amerika gibt so Strömungen, dass man sagt, man muss beide Welten zusammenbringen, die Jüngeren, die mit einer ganz anderen Bildung von der Uni kommen, die einen ganz anderen Werdegang haben, eine ganz andere Einstellung, und die Älteren, die halt diverse Werte mitbringen, die vielleicht den Jüngeren noch ein bisschen fremd sind, ein bisschen die Erfahrung, bla bla bla, kommt hier einiges zusammen. Zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Braucht man da in größeren Firmen ein Bindeglied oder geht das auch so nach dem Motto, wir schaukeln uns schon irgendwie zusammen? Wie ist das bei größeren Firmen? Du hast da jetzt eher einen Einblick als ich.
Naja, also erstmal die klare Antwort, ja, man braucht das. Aber das ist gar nicht so unbedingt von der Größe abhängig, sondern von einem Faktor, der für uns alle gleich ist. Egal, ob wir groß sind, klein sind, dick sind, dünn, welche Religion oder Kultur wir auch abstammen, es ist der Faktor Zeit. Und wie viel Zeit kann ich denn persönlich darin investieren, erstmal selbst ein Verständnis dafür aufzubauen, warum gibt es dort Unterschiede in den Generationen, und dann im zweiten Schritt die Zeit zu überlegen, na, wie schaffe ich es denn jetzt alle Führungskräfte, und es geht ja in der Regel von oben nach unten, dahin zu befähigen, dafür Verständnis zu sorgen. Und dass sich einfach was verändert hat. Und wir haben das tatsächlich so ein Stück weit eine gewisse Zeit lang übersehen, vielleicht auch nicht sehen wollen. Und wenn man sich anschaut, die letzten 2 Jahre, gerade auch rund um die Pandemie, hat dieses ganze Thema natürlich unfassbar beschleunigt in Richtung Homeoffice, in Richtung Digitalisierung, die Tools, die wir da nutzen. Und dann haben wir einfach so ein Stück weit den Absprung vergessen. Und du kennst den Spruch noch aus der Vergangenheit, das Internet, das setzt sich nicht durch. Und das überholt uns gerade natürlich unfassbar, gerade bei jungen Menschen, die da hineingeboren werden und die das gar nicht mehr anders kennen.
Das ist richtig. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich hier dieses Geschäft vor mittlerweile fast 20 Jahren hier in diesen Räumen eröffnet hatte. Also ich hatte das Geschäft zwar vorher schon knappe 10 Jahre, aber ich bin dann mit meiner damaligen Frau hier hochgezogen. Und der Raum war reichlich vorhanden. Es war ein ehemaliges Café. Und dann haben wir unser Ziel gesetzt, wir bauen zusammen noch mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, der heute eine EDV-Abteilung in Fulda bei einer großen Zeitung leitet, haben wir damals Kurse angeboten, Computerkurse. Und diese Kurse waren einerseits Grundkurs, erstmal der Einstieg, aber auch dann natürlich ein bisschen gefächert, die normale Bürosoftware, ohne jetzt Werbung zu machen für den einen oder anderen. Aber es gab damals 2 Kurse, die herausragend waren, die immer gut gebucht waren. Das waren einmal die Kurse für die Jüngsten, für die Kinder und Jugendlichen. Wir hatten schon drüber gesprochen, du kennst vorher schon. Das war einmal, weil die natürlich auch da auf der einen Seite auch lernen wollten, was kann ich denn mit meinem Computer noch machen, außer halt ballern und spielen und keine Ahnung was, mich amüsieren. Man kann ja auch ein bisschen mehr machen, was auch dann vielleicht für die Schule ein bisschen von Nutzen ist. Das ist zwar jetzt alles schon ein paar Jahre her, aber unterm Strich, auch vor 15 Jahren konnte man sich ja schon gut übers Internet fortbilden. Da war ja schon einiges machbar. Auf der anderen Seite waren natürlich auch dann gerade im Sommer die Eltern, die Muttis, sehr gern bereit, ihre Kindies bei uns abzuliefern für die Kurse, weil sie in der Zwischenzeit auch dann im Hochsommer ins Schwimmbad konnten. Die zweite Gruppe, die sehr gerne bei uns gebucht hat, das war die Generation 60+. Im letzten Kurs, den wir angeboten hatten, war, der letzte Kurs war auch ausgebucht. Also die beiden Kurse waren eigentlich immer ausgebucht. Die Kinderkurse, gerade im Sommer, und halt die Kurse 60 plus, Computer, Internet, Verstehen, Einstieg für Senioren. Und da war das so, die meisten von denen, also im letzten Kurs, es war kein 60er dabei, es waren nur 70 plus. Und jeder von denen brachte, bis da vielleicht eine Ausnahme oder so, unten haben 10, 12, 12 Leute, 14 Leute reingepasst, die haben alle ihre Laptops mitgebracht. Jeder von denen hatte bereits so ein Ding. Und die meisten von denen, die hatten zwar alle ihre Angst, ich glaube, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, irgendwas, was ich was. Also haben sich selbst runtergemacht nach dem Motto, ich kann gar nicht mit den jungen Hüpfern mithalten. Jeder von denen wusste, wie das Ding anspringt, wie sie dieses Programm nutzen, wie sie E-Mails schreiben und. Also das Wissen war enorm hoch schon. Und also was sie mitbrachten. Und was stand dahinter? Dahinter stand, ich bin jetzt hierher gezogen in einen Ort, in dem ich noch vergleichsweise fremd bin. Die meisten waren Zugezogene. Und der Computer war das Tor zur Welt. Die Verbindung zur Familie irgendwo in Deutschland, in Europa, in Amerika. Und halt auch Nachrichten, sich austauschen und so weiter und so fort. Deswegen hatten die ein riesiges Interesse daran, sich da reinzuknien. Das hat auch bei praktisch allen geklappt. Und wir haben halt noch ein bisschen Feinschliff gemacht. Das ging.
Das funktioniert ja auch sehr gut. Also wir stellen ja gerade fest, dass, und das passt ja auch sehr, sehr toll an das Thema, was wir beide gerade besprechen, für diese Generation zutrauen, so nenne ich sie immer ganz gerne, weil wir dürfen denen deutlich mehr zutrauen, weil die einfach im Land der unbegrenzten Möglichkeiten 2.0 dem Internet groß werden. Ne, die sind da hineingeboren. Die nutzen das so krass, die legen 178 Meter am Tag mit dem Daumen zurück. Die sind permanent erreichbar. Also das sind Themen, die sind wirklich wahnsinnig und Wissen ist nicht mehr dosiert und nicht mehr begrenzt. Wenn ich heute wissen will, wie was funktioniert, dann tue ich das und ich brauche auch gar nicht mehr so in der Schule aufpassen, weil wenn ich was lernen will, mache ich kurz YouTube an, schaue mir das Video dazu an, wie Dinge funktionieren und kann dann komprimiert am Ende des Tages lernen, also die Digitalisierung. Was aber das Tolle ist, ist, dass man feststellt, dadurch, dass sie so oft online und permanent online sind, ist Familie ein ganz, ganz großes und wichtiges Gut. Deswegen versuchen viele Unternehmen, so eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. Deswegen sind Führungskräfte in Unternehmen so wichtig, auch mit einer anderen Art und Weise der Führung. Was aber so toll ist, und das ist ja das Beispiel, was du auch gerade gebracht hast. Gerade Eltern, Großeltern haben einen ganz, ganz großen Stellenwert bei denen. Und über dieses Tool, wenn man einfach diese Offenheit hat, mal zu schauen, was machen denn die jungen Menschen da gerade? Warum nutzen sie das? Und einfach auch die Offenheit, selbst wenn ich TikTok zu Beginn nicht so spannend finde, weil es vielleicht mir noch nicht so den richtigen Inhalt, also Content liefert, ist eigentlich relativ schnell zu verstehen. Frag mal dein Enkel, dein Kind, dein Sohn, wie das Ganze funktioniert, warum er das macht. Und mit der tollen Erklärung hat man plötzlich ein Gespräch, verbringt Stunden miteinander und hat einen gemeinsamen Nenner. Du hast halt ganz oft nur, dass wir aus der Erfahrung heraus, und so ticken wir Menschen einfach ganz oft, Angst vor Neuem und vor Ungewissem haben. Wir dürfen nur als ältere Generation verstehen, zu der ich ja auch schon gehöre, ich bin ja nicht mehr die jüngste Generation, dass wenn du dort hineingeboren bist und es nicht anders kennst, naja, wofür willst du, oder wovor möchtest du denn Angst haben?
Bei TikTok geht es mir auch nicht darum, wie kriege ich das Ding jetzt angeschaltet und wie kann ich mich da bewegen, wie komme ich denn da von A nach B. Mir geht es um die Inhalte, weil die Inhalte mir einfach schlichtweg fremd sind. Das sind Themen, da beschäftige ich mich eigentlich privat in meiner wenigen Freizeit ungern mit, weil einfach, das ist für mich verschenkte Lebenszeit. Aber es gibt auch diesen Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den wir da ein bisschen achten müssen. TikTok erreicht halt momentan die Generation, die jetzt gerade heranwächst, die in den Markt drängt, die konsumiert, die auch mein Leben in den nächsten Jahren wahrscheinlich mitprägen wird, ob ich das will oder nicht. Und da muss ich natürlich gucken, als Unternehmer, als Arbeitgeber, als jemand, der was produziert, verkauft, der eine Dienstleistung anbietet, wie kann ich mich auf diesem Markt präsentieren? Wie kann ich mich darstellen? Und das ist natürlich dann der Punkt. Und dann braucht man in dem Fall wieder diejenigen, die aus dieser Szene kommen und die das auch wissen. Wie springe ich mit diesem Medium um? Wie Leute wie ich jetzt mit LinkedIn, Xing, Twitter und so weiter umspringen, das wissen wir. Facebook brauchen wir uns nicht mehr lange zu merken, geht eh langsam den Bach runter, ist für die Werbewirtschaft uninteressant. Aber es gibt ja, wenn ich jetzt nur überlege, die letzten 20 Jahre, was es da für Entwicklungen gab, welche Medien, welche Plattformen von AOL über was gab es alles auch damals, die Messenger-Dienste, ICQ oder was weiß ich was, ist ja alles weg. Ne? Das, was jetzt kam, Facebook für ein paar Jahre, Twitter, verschwinden beide Stück für Stück, Xing löst sich auf, LinkedIn kommt mehr, Instagram wird gerade schwächer, TikTok kommt neu auf den Markt, weiß der Teufel, was ich alles vergessen habe, vielleicht auch noch gar nicht in meinem Leben gehört habe, wo aber wirklich der Bär steppt. Und es ist halt ein permanenter Wandel und der verzieht sich wirklich alle paar Jahre grundlegend. Ne? Und deswegen auch diejenigen, die jetzt auf den Markt kommen und dann die Sache gut im Griff haben, weil sie einfach mit den Medien komplett per Du sind. In 10 Jahren müssen die auch in die Nachhilfe gehen. Ist auch gut so.
Ja, du hast ja, es war ja immer schon so, ne? Wenn du siehst, wir haben früher Jahre gebraucht, um unsere Technik um 100% zu erweitern. Heute bist du in der Situation, dass du unter ein Jahr brauchst und du hast die Technik um 100% erneuert oder erweitert oder verändert, ne? Und das Tolle ist, und das gibt ja auch allen Menschen Mut, also das ist jetzt kein Generationsthema, aktuelle Studien zeigen, dass es 50-80% der zukünftigen Jobs heute noch gar nicht gibt, weil es sich alles so verändert und wir in einem ständigen Wandel leben und das sind ganz, ganz viele Chancen. Das sind aber nur dann Chancen, wenn ich die Offenheit dafür habe, auch diese neuen Themen auszuprobieren und nicht, und das ist so mein Credo und ich liebe diesen Spruch und ich liebe den, ist zuhören, um zu verstehen und nicht, um mit Glaubenssätzen der Vergangenheit zu antworten, sondern kann jeder, der jetzt zuhört, sich gerne mal die Frage stellen, wann habe ich denn das letzte Mal einem jungen Menschen einfach mal eine Stunde zugehört, ohne zu antworten, ohne zu erzählen, wie es früher mal war, sondern habe einfach mal versucht, mir die Welt von ihnen erklären zu lassen, weil ich dann auf einmal feststelle, dass so wie wir die Welt gesehen haben, als wir in dem Alter waren, dass sich das zu 100% verändert hat, aber die jungen Menschen ja gar nichts dafür können. Am Ende sind die das Ergebnis der Umwelt, das Ergebnis von Erziehung, das Ergebnis von einem Umfeld, in dem sie sich bewegen. Und wenn wir das verstehen und einfach auch zulassen, dann hilft uns das allen, auch diese zukünftigen Trends und die zukünftigen Chancen auch für uns nutzen zu wollen. Und das ist egal, in welchem Alter ich bin.
Du hast mal den Beruf gelernt des Bankkaufmanns. Oder was genau war das? Du kommst aus dem Bankwesen?
Bankversicherung, ja.
Bankversicherung. Das ist jetzt wie viele Jahre her?
16. Vor 16 Jahren habe ich die Ausbildung gemacht.
Würdest du heute die Prüfung noch bestehen?
Schwierig wahrscheinlich. wahrscheinlich wirklich schwierig. Aber das ist auch so ein spannender, auch ein spannender Punkt, ja.
Ja, also ich habe vor 40 Jahren Journalismus gelernt, bin in mehreren Zeitungen gewesen, Wochenzeitung, Tageszeitung, habe da mein sogenanntes Volontariat gemacht. Eine Ausbildung, ein Studium zum Journalisten gab es zum Zeitpunkt noch nicht. Das kam damals langsam auf. In Hamburg gab es dann die Journalistenschule vom Stern, hieß der, glaube ich. Und dann kamen erst die einzelnen Studiengänge auf. Dann musste ich zwangsweise, weil ich halt in diesen Zeitungen gearbeitet habe, auch das Druckerhandwerk so ein bisschen lernen. Und das ging damals noch das weiß heute kein Mensch mehr. Diese Bleikästen, die hast du an der Wand irgendwo hängen und dann hängen dann irgendwelche Miniaturen oder Schlümpfe oder Münzen drin oder sowas. Und dann kam der erste Fotosatz. Diese Geschichten mit vielen, vielen Umwegen, Ausdrucken, Papier. Du hast im Endeffekt in dieser ganzen Zeit, also ich, ja, vom Journalismus, Drucker, Mediengestalter, ich bin Mediengestalter nebenbei noch. Im Endeffekt hast du ein halbes Dutzend Berufe gelernt und den Großteil davon, wie du es vorhin gesagt hast, gibt es heute gar nicht mehr. Aber das Internet hat mir zum Beispiel eine große Chance eröffnet und auf die greife ich eigentlich wirklich täglich zurück und zwar nicht zu knapp. Das heißt, das, was für mich früher der größte Graus ever war, das war Schule, das war Lernen. Und es kam mal irgendwann, so vor 20, 30 Jahren kam mal dieser Begriff auf. Ich weiß nicht, wer den damals geprägt hat. War auch irgendein deutscher Coach, glaube ich. War das Bodo Schäfer oder so? Irgendeiner von denen hatte damals mal gesagt gehabt, lebenslanges Lernen, daran müssen wir uns gewöhnen. Ja, und das war für mich erstmal fast schon eine Drohung. Wie kommt der Mensch dazu, mir sowas zu erzählen? Lebenslanges Lernen. Ich bin froh, dass ich mein Abi irgendwie noch geschafft habe und jetzt hier im Beruf drin stehe mit Brot und Lohn und Brot. Aber er hat recht. Er hatte recht. Nur heute suchst du dir die Fächer aus und die Themen, für die du dich interessierst, die dir Spaß machen und wo du auch deine Stärken nach hinten raus findest, wo du sie hast. Und diese Stärken kannst du, wenn du nicht wirklich sagst, okay, Netflix ist mir jetzt mehr wert als meine Zukunft oder, also mir persönlich macht es ja auch Spaß. ne, mich in diversen Punkten fortzubilden und da permanent auch mit am Puls dabei zu sein. Vielleicht aber auch, weil einfach das Gefühl, ah, hast wieder was mitbekommen, das hast du jetzt endlich kapiert, jetzt weiß ich, wie das Programm funktioniert, jetzt weiß ich, wie ich meine Videos schneide und wie ich es auch schneiden kann und ich kann sogar noch abspeichern, ich weiß sogar noch, wie das jetzt funktioniert. Du kommst jeden Tag einen kleinen Schritt weiter, aber du musst halt auch dranbleiben. Na, und da, ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Aber die Menge derjenigen, die momentan sagt, sie hat Spaß daran, auch immer so ein bisschen am Puls zu bleiben und nicht abgehängt zu werden. Ich glaube, die Menge wächst momentan. Und das ist auch gut so.
Ne? Ja, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass du früher musstest du lernen. Heute auch. Ja, also, das hat sich nie verändert in den Generationen. Du musst in der Schule lernen. Nach der Schule darfst du lernen. Und das ist ein großer Unterschied, weil in der Schule haben wir ein Schulsystem, das aufgelegt wird und das schon so alt ist, dass es nicht mehr bedarfsgerecht ist. Ich will auch so weit gehen, aber das fast kommt ja ganz oft auch wieder so ein Stück weit, dass es aufgemacht wird. Stellst du einfach fest, dass die Inhalte nicht zum Leben passen. Und gerade die letzten 2 Jahre, die sind wirklich entscheidend gewesen in dem, was aktuell so am Markt los ist. Selbst da haben wir nicht geschafft, uns Dinge ins Schulsystem einzubauen, die einfach wichtig fürs Leben sind. Und das ist echt einer der entscheidenden Punkte. Und ein weiterer entscheidender Punkt ist, vielleicht auch so zur Differenzierung, was sich gerade im Wandel befindet, ist, dass früher Schulnoten, Zertifikate extremst wichtig waren. Warum? Weil in einem System, das noch aus der analogen Welt stammt, wo du Zeit aufbringen musstest, um Wissen zu erlangen, wo du in Bibliotheken flitzen musstest, wo du Studiengänge vor Ort besucht hast, hast du ein Zertifikat oder ein Zeugnis bekommen und das konntest du einem Lebenslauf beipacken. Sondern wenn du jetzt Personaler warst und du hast ganz viele Bewerbungen bekommen, da konntest du ganz klar differenzieren, der eine hat 6 Zertifikate, der andere 8, alles klar, 8 ist besser als 6. Wir leben aber heute in einer Welt, und das ist für jeden wirklich ein Geschenk, und das sollte jedem Mut machen, wo es um Skills geht, weil es noch Skills, also Fähigkeiten mit diesen modernen Tools, Fähigkeiten in Berufen, die in der Zukunft auf uns zukommen werden, auch vielleicht den Mut, diese Dinge einfach mal auszuprobieren und so wie du das machst. Ich finde, das ist fantastisch zu sagen, ich mache jetzt mal ein Praktikum und mache das mal aus einer anderen Generation heraus. Also ich stelle mal die Welt ein bisschen auf den Kopf und bin offen dafür, das zu lernen, auch weil ich einfach will und lerne auf einmal Dinge, die mich ganz, ganz, ganz weit nach vorne bringen und auch nach vorne katapultieren, weil es genau das macht. Es wird in der Zukunft um Skills gehen, es wird nicht mehr um Schulnoten gehen, es sei denn, wir verändern das Schulsystem. Da sehe ich derzeit kein Interesse dran, wenn man das global betrachtet. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz, ganz viele Chancen für alle Generationen bietet, zumindest dann, wenn man das auch wirklich möchte.
Vielleicht muss man das Schulsystem einfach mittlerweile anders werden, dass man vielleicht das Ganze so sieht. Ich gehe in die Schule, ich mache da praktisch meinen Führerschein, meinen Grundlehrgang fürs Leben und danach kommt dann das, was mich auszeichnet, wo ich meine Stärken habe, wo ich mich austoben kann und wo ich meinen Weg für später drin sehe, ne?
Ja, aber das Problem ist, das kostet ja Zeit, ne? Wir haben über den Faktor Zeit gesprochen, der ist egal in welcher Generation, in der mittleren Generation merkst du das Thema Zeit nicht so, aber wenn du jung bist, ist Zeit wichtig und wenn du älter bist, ist Zeit wichtig, weil du immer irgendwie sagst, der eine sagt, ich will jetzt was haben, um was später zu haben und der andere sagt ganz ehrlich, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich will jetzt was machen. Also der Faktor Zeit wird dann echt spannend und gerade im Schulsystem verlieren wir so viel Zeit, einfach weil du dann 10, 13 Jahre in die Schule gehst und erstmal den Grundwehrdienst absolvierst, um dann zu überlegen, was passiert denn nach dieser Zeit. Und ich stelle ganz oft fest, dass, und das ist zumindest auch im Umfeld, das ich persönlich habe, dass die extremst gut früher in der Schule waren, die sehr gute Noten gehabt haben, die gerne ihre Hausaufgaben gemacht haben, die ein enges Konstrukt geliebt haben, sind die nach der Schulzeit echt Probleme hatten, weil dieses enge Konstrukt gefehlt hat. So, und die, wie ich, ums Überleben gekämpft haben, die rhetorisch echt stark waren, die es geschafft haben, irgendwie immer wieder dort ums Überleben zu kämpfen, die hatten es im Start in den Job deutlich leichter, weil die es gewohnt waren, irgendwie mit Problemen oder Herausforderungen umzugehen.
Die Beobachtung habe ich bei mir auch gemacht, in meinem Umfeld. Und ich dachte aber, das wäre vielleicht so aus meiner Brille raus, so ein bisschen eingefärbt nach dem Motto, Edge, siehste, hat ja nicht ganz so viel gebracht. Aber das ist schon so der Fall. Also da habe ich auch einige Beispiele von denen, die eher so, anders gestrickt waren dem Schulsystem gegenüber und die alle einen ganz anderen Werdegang eingeschlagen haben und einen deutlich erfolgreicheren, die meisten jedenfalls, ne? Das stimmt.
Ja, das ist ja am Ende macht das Zeugnis keinen Menschen aus. Eine Note macht keinen Menschen aus. Es ist tatsächlich so, dass die junge Generation ja gerade, da sagt man ganz, ganz viel nach. Und du hast es selber so gesagt, dass der Fokus sehr auf denen liegt, weil wir echt ein Problem damit haben, so ein Stück weit auch die zu verstehen. Und es gibt, ich habe auch viele kennengelernt, die das gar nicht verstehen wollen, weil es halt so fremd und so anders ist im Vergleich zu dem, was man selber erlebt hat. Und ich glaube, da bedarf es Aufklärung. Da macht es einfach Sinn zu verstehen, was das Internet mit einem macht. Wenn du tagtäglich ununterbrochen mit Inhalten und Wissen befeuert wirst, wenn dein Leben so ein Stück weit sich in die digitale Welt verlagert und nicht mehr so wie früher, wenn es Studien, und da gibt es eine ganz aktuelle Studie der Techniker Krankenkasse, gibt, die zeigen, dass ja jeder fünfte junge Mensch in der Schule unter Cybermobbing leidet und wir das gar nicht mitbekommen. Und jetzt siehst du Eltern oder Großeltern, die ein bisschen Angst vor der Digitalisierung haben, die mit den Kindern sich dazu nicht austauschen. Und dann gibt es den großen Unterschied im Vergleich zur analogen Welt, dass gerade bei der digitalen es keine Endzeit gibt. Es gibt nicht das Schulaus, wo man dann sagt, ich gehe jetzt nach Hause und das Mobbing endet. Das ist 24 Stunden all in. Wenn deine Eltern früher gesagt haben, ich nehme dich von der Schule und bringe dich in eine andere Schule, damit es dir besser geht, auch das ist weg, weil ob ich in Berlin, München oder in Aachen sitze, ich kann digital und online permanent befeuert werden, auch mit negativen Themen. Und das ist so ein zweiter Punkt, der vielleicht extrem wichtig ist und der runterfällt und der in den letzten 2 Jahren rund um Pandemie echt nochmal zugenommen hat, was wir so ein Stück weit gar nicht sehen. Und das sind die Ergebnisse, wenn ich in Schulen fahre. Da habe ich Fragebögen und stelle dann auch mal vielleicht die ein oder andere unangenehme Frage, weil ich aber kein Lehrer bin und die zu mir Vertrauen haben, weil ich menschenorientiert bin, dann sind die Antworten schon so, dass auch die jungen Menschen genau diese Unterstützung von älteren Menschen brauchen und nicht belehrend, sondern auf Augenhöhe, um einfach zu sagen, ich will dir was Gutes tun.
Wie schwierig ist das denn? Ich denke, wenn du mit den Schülern sprichst und Schülerinnen, hast du ja wahrscheinlich bei den meisten ein offenes Ohr für das, was der Mann da vorne vor der Tafel denen dann erzählt und für die Fragen und Antwortspiele, die du dann mit denen dann halt spielst. Wie ist es denn auf der anderen Seite, wenn du jetzt mit den älteren Mitarbeitern sprichst oder Arbeitgebern, wie sehen die dich denn? Du bist jetzt, also du kommst jetzt in den Betrieb rein, ich bin da jetzt der Personaler, ich höre mir erstmal an, was du zu erzählen hast. Zwischen uns liegt eine Generation. Hast du es da schwerer oder sind die auch relativ offen, momentan sowieso, weil wahrscheinlich alles fehlt an Personal, vom Türöffner bis hin zum Ingenieur, der dafür sorgt, dass es in die nächste Generation geht, was die Technik angeht.
Ich komme ja aus der Finanzdienstleistungsbranche und wenn ich früher dort unterwegs war, dann wollten die Leute erst dann ihr Haus versichern, wenn es gebrannt hat. So, da ging das logischerweise nicht mehr und das stelle ich aktuell in der Wirtschaftswelt auch fest. Ne? Du hast Unternehmen, die sich da komplett gegen verschließen, weil sie die Erfahrung im Moment nicht machen. Also noch brauchen wir das nicht. Das ist eine ganz häufige Aussage. Wir sind da gut aufgestellt, noch kommt das nicht. Dann hast du andere, da sieht das ganz anders aus. Mit denen darf ich und kann ich in die Gespräche gehen. Und ich bin ja der Adapter, also in so einer Zwischengeneration. Ich gehöre nicht zur jüngsten und ich gehöre nicht zur älteren Generation. Das ist immer so ein Plus- und ein Minuspol, weil du kennst das auch oft, wenn du dann zu einem gestandenen Unternehmer gehst und was will denn der junge Mann mir dazu jetzt erzählen? Also dafür diese Akzeptanz zu sorgen, ist mühselig, ist auch die ganze Präsenz, die ich aktuell versuche aufzubauen und das zu sensibilisieren, die ganzen Interviews, die ich führe und auch die Schulbesuche so ein bisschen in die Sichtbarkeit zu tragen, dass die Unternehmen verstehen, da gibt's einen Konflikt und da gibt es auch echt Themen, die man so leicht lösen kann, wenn man einfach miteinander spricht und die Offenheit dafür hat, dass wir in einem Punkt sind, wo beide oder alle Seiten sich so ein Stück weit verändern dürfen und annähern dürfen, weil sich einfach die komplette Kommunikation durchs Internet unweigerlich verändert hat und jede Generation damit anders groß geworden ist und dass wir einfach diesen Knoten leicht lösen können, wenn wir offen dafür sind.
Wenn wir offen dafür sind, genau. Ich habe hier die Erfahrung gemacht, ja, gut, du bist jetzt mehr in den größeren Städten unterwegs. Ich bin jetzt hier direkt auf dem Land eigentlich. Das ist hier eine Stadt, wir haben knapp über 10.000 Einwohner. Die nächste Kreisstadt hat dann, oder Altkreisstadt hat hier 20.000, 25.000. Dann kommt dann als nächstes dann der Großraum Frankfurt, so in 60 Kilometern, 50, 60 Kilometern Entfernung. Ich habe hier eine kleine Zeitung, Stadtzeitung. Und leidet natürlich auch, wie jeder andere, daran, dass die Zahl der Handwerker, die mal kommen, wenn es bei dir, na gut, wenn es brennt, kommt die Feuerwehr, aber wenn wirklich mal Not am Mann ist, die Zahl nimmt natürlich senkrecht ab. Du wartest ewig auf einen Elektriker, du wartest auf jemanden, der dir den Schaden am Dach repariert, du wartest auf wirklich jeden Blödsinn. Na, dann kann es ja schon mal passieren, die Küche steht unter Wasser, weil die Spülmaschine nicht funktioniert. Dann sagt man dir, ach, das kriegen sie auch schon selbst hin. Oder bei dem, ach, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Und ich kann Ihnen auch keinen Kollegen nennen, der Ihnen dabei hilft. Oder auf den Elektriker wartet sie hier und auf den Dachdecker da. Es ist unglaublich. Dann biete ich den Menschen schon an und sage, ich nehme euch die Anzeigen für die Personalsuche kostenfrei mit, damit ihr Personal kriegt, damit es hier weitergeht. Ich meine, da habe ich ja definitiv erst in zweiter, dritter, vierter Linie was davon, wenn die mal irgendwann so viel haben, dass die auch alle ausgebildet sind und so weiter. Und dann sagen die aber, nee, lieber hören wir jetzt auf. Also nicht, dass sie lieber aufhören, bevor sie bei mir die Anzeigen schalten, sondern einfach, weil sie nicht mehr wollen. Weil sie auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht haben, viele Azubis brechen sehr früh ab. Nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder wenn sie das erste Mal halt richtig fest arbeiten müssen und dann die Schule nicht im Vordergrund steht, siehst du da einen Unterschied zwischen Generation Z und mir? Babyboomer, wann fängt ein Babyboomer an? Jahrgang 63, 64, irgendwas habe ich gestern im Gespräch mitbekommen. Mit 62, was bin ich denn da?
Also du hast, normalerweise sagt man 15 Jahre, alle 15 Jahre gibt es eine Kohorte. Und so nennt man dann quasi, eine Generation nennt man auch Kohorte in dieser Generationsforschung. Du hast 45 bis 65 circa, das ist die Boomer-Generation. Dann hast du 65 bis 80, das ist die Generation X. Dann wieder 80 bis circa 94 ist Y oder Y. Und dann fängt von 94 bis 2010 die Generation Z an. Und gerade die neueste Generation, meine Söhne, die ich beide zu Hause habe und über alles liebe, ist die Generation Alpha. Und ja, man erkennt einen Unterschied. Und das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass sich alles verändert hat. Also da müssen wir nochmal so ein Stück weit in dieses Generationenthema vielleicht auch einsteigen, so nur für die Frage, um die vernünftig zu beantworten. Also wenn wir nochmal uns anschauen, es gab früher wenig Arbeitsplätze und viele Menschen. Dann bist du irgendwo hingegangen, du hast durchgezogen, weil du bist ja für Geld arbeiten. Es gab vielleicht nicht viele Alternativen, je nachdem, wo du unterwegs warst, gab es auch wirklich nicht viele Alternativen. Also besser war schwierig zu finden, schlechter vielleicht sogar leicht. Und dann ist die Frage, was tust du, dann ziehe ich durch. Dann gehe ich arbeiten, um Geld zu verdienen. So ein Stück weit will ich Status aufbauen. Die Boomer-Generation hat diesen Begriff Workaholic erfunden oder geprägt. Die gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich habe Status und ich baue mir was auf. Und das ist auch okay so. Und was aber dann auch passiert, ist logischerweise, wenn wir Kinder haben, dann wollen wir im Idealfall, dass die Kinder es besser haben als wir. Und dann sagen wir den meisten Kindern, das erleben wir aktuell so unglaublich oft, dass Eltern den Kindern sagen, naja, geh studieren. Wenn du einen guten Job haben willst, dann brauchst du ein Studium, Abitur, mach bitte was aus dir. Du musst was aus dir machen, damit du einen dieser wenigen Jobs bekommst. Und dann machen das plötzlich alle, weil alle, die sagen, die gehen irgendwo malochen hart, sagen es ihren Kindern. Und dann erleben wir, dass auch die Einstiegshürden in so ein Studium plötzlich so leicht sind, dass alle studieren gehen. Warum? Ja, weil die Eltern ihnen das gesagt haben. Also, liebe Eltern, beschwert euch nicht über Fachkräftemangel oder jüngere Generationen, weil das ist das Produkt eurer Erziehung. Also ganz böse formuliert. Was auch nicht schlimm ist. Ich möchte für meine Söhne auch das Beste auf der Welt haben. Jetzt ist aber der Unterschied. Mein Vater, ich habe es erzählt, ist Geburtsjahr 41, musste mit 14 in Preußen, was heute in Mecklenburg-Vorpommern liegt damals, Ostpreußen, Säcke schleppen mit Mehl. Mein Opa war Müllermeister. So, und dann war es bei mir genauso. Andreas ist 14, jetzt geh mal arbeiten, mein Freund. Das heißt, obwohl ich Y bin und dann irgendwo mit 14 schon 99 unterwegs war, gehe ich seit diesem Lebensjahr arbeiten. Kellnern oder sonst wie gucken, dass ich Taschengeld verdiene. So, das heißt, du musstest arbeiten, genau, um zu überleben. So, wenn die junge Generation das nicht hat, dann ist das der Grund, warum die dann nicht durchziehen, weil es gibt so viele Optionen. Und die Eltern haben gesagt, wenn dir das nicht gefällt, ist nicht schlimm, dann mach was anderes, bis du das findest, was zu dir passt. Und der zweite Punkt, der dann dazukommt, ist, dass gerade diese Handwerksberufe es unglaublich verpasst haben, zwei Themen zu verändern. Das eine Thema, das haben wir eben schon mal besprochen, ist Sichtbarkeit auf den Tools der jungen Menschen, um zu zeigen, der Tischler, der ist nicht mehr den ganzen Tag Holz am Schleppen, der hobelt auch nicht den ganzen Tag mit der Hand irgendwelche Balken, bis die splitterfrei sind, sondern die haben hochmoderne Maschinen und sind eigentlich Wood-Designer. Also die schaffen Ausleben, ein lebenslanges Leben bei dir zu Hause in einer Wohlfühlatmosphäre. Also da erstmal die Sprache und dieses Berufsbild zu verändern. Und der zweite Punkt ist das Thema Führung. Wenn du dir alteingesessene Unternehmen anschaust, die es schon 30, 40 Jahre gibt, wo der Älteste im Unternehmen, der Chef seit 50 Jahren den Betrieb leitet, sein Sohn auch seit 30 Jahren dabei ist, dann herrscht ein rauer Ton und kein junger Bock. kein junger Mensch hat Bock darauf, angeschrien zu werden und sagen, der Stift macht jetzt mal Kaffee, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, geh mal zum Auto und hol mal den 13er Schlüssel in einer Art und Weise ohne Bitte und Danke. Dann ist klar, dass die jungen Menschen irgendwann sagen, sorry, habe ich mir anders vorgestellt.
Das war jetzt ein gutes Beispiel. Wir haben also jetzt hier vor Ort, ich wackel zu viel mit dem Kabel, wir haben hier vor Ort auch einen Schreiner, der auch sehr, sehr, sehr fortschrittlich ist. Der Chef, plus minus in meiner Liga, altersmäßig, und die Söhne, natürlich eine Generation unten drunter. Und wie du sagst, das sind wirklich Gestalter. Und was die an Fräsen herumstehen haben, an computergesteuerten Maschinen, das ist wirklich der Hammer, wirklich. Na, aber wie du sagst, viele Handwerksberufe gehen halt nicht in die Sichtbarkeit. Und das ist natürlich dann wirklich ein Manko. Das macht es auch dann unattraktiv, weil auch die jüngeren Leute, die jetzt vielleicht einen Job suchen, sehen natürlich auch nun dann die alten Berufe und haben dann ganz falsche Bilder im Kopf. Und an diesen Bildern orientieren sie sich. Und das geht dann natürlich in die Hose, weil wer will schon in so einem Job arbeiten, in dem gefühlt das Mittelalter noch den Ton angibt.
Ja, oder guck dir mal Berufsbezeichnung an. Ne? Also ich mag den Gas- und Wasserinstallateur unfassbar, aber der war früher umgangssprachlich Gas, Wasser, Scheiße. Und allein die Betitelung eines Berufes sorgt jetzt nicht dafür, dass er attraktiv ist. Und das ist halt so, und wenn dann Eltern zu Hause sitzen und sagen, um Gottes Willen, wie kannst du denn jetzt den Job machen? Geh doch studieren oder mach Abitur. Na, dann wird das auch nicht leichter für Betriebe, dort Mitarbeiter zu finden. Und das ist halt so ein Kulturwandel, der da passieren muss, dass man einfach dafür sorgt, dass die Unternehmen die Offenheit dafür haben, so ein Stück weit vielleicht mal das Geld in die Hand zu nehmen, um dort Sichtbarkeit zu erlangen. Und das Spannende ist ja tatsächlich, und das mache ich in jeder Beratung bei Unternehmen, den klarzumachen, dass zufriedene Mitarbeiter, die befähigt sind, das Internet, das ist dieses Universum, so ein Stück weit zu nutzen. Die sind das günstigste Marketing ever. Die posten tagtäglich, wie cool die Firma ist. Die machen Bilder und Videos davon, was sie gerade geschaffen und ins Leben gerufen haben aus unendlichen Materialien wie Holz oder Metall und sorgen dann für eine Sogwirkung, dass andere Menschen genau das Gleiche machen wollen. Und das unterschätzen wir aktuell noch, weil wir uns ganz oft dagegen wehren, das zu nutzen, und weil wir den Fokus tatsächlich auf andere Themen legen, weil wir immer für den Moment oder für morgen leben und dann sagen, ich habe die Bücher gerade voll, das läuft ganz gut mit den Aufträgen, die arbeite ich erstmal ab, es steht eine Krise vor der Tür, wer weiß, was daraus noch passiert, machen wir erstmal das, was wir aktuell können. Und dann gibt's einen Spruch, den kenne ich aus dem Vertrieb, aber der passt aktuell über alle Branchen hinweg: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht der mit geht. Der Zeit.
Gut, das war ja auch schon fast das Wort zum Sonntag, das Wort zum Schluss. Ja. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ist ja richtig. Wie kriegen wir denn diese Verbindung hin? Diesen Mix aus alt und neu, Verständnis schaffen auf beiden Seiten, damit nach hinten raus das Ganze vielleicht mehr so zahnradmäßig ineinander greift. Ich hatte in den Gesprächen in den letzten Tagen mit dir auch mal so meine Sicht der Dinge geäußert, und die heißt ja schon, jetzt gerade, okay, das waren jetzt noch nicht so viele Termine, so viele Praktikas in diesen Fremdfirmen, was aber auch daran liegt, dass viele Firmen sich einfach scheuen, die sagen dir dann zwar zu, aber es kommt einfach nicht zu Terminen, ne? Da klemmt es dann so ein bisschen, weil so genau den bösen Baumgarten da einen Tag lang reinschnuppern lassen und nach hinten raus dann noch ein Gespräch mit dem führen, das ist schon so ein bisschen kribbelig, weil da muss man ja auch mal ein bisschen Farbe bekennen. Ich habe das Ganze im Fazit für mich genannt, die vergessene Generation, weil im Endeffekt ist es so, die Generation, es ist nicht en vogue zu sagen, wir stellen auch Ältere ein. Na, da kriegst du gleich so ein bisschen das Echo, gerade wieder auch in den sozialen Medien, weil die haben ja nicht nur Vorteile, sie haben auch einige Nachteile, und ungestraft, ungehemmt, ungebremst negativ zu bewerten und kommentieren zu können. Das ist ja mal leider in den sozialen Medien gang und gäbe. Und da kommst du auch als Arbeitgeber schnell dann in die Rolle nach dem Motto, oh guck, der will natürlich uns ausbeuten bis zum geht nicht mehr. Wir müssen schaffen, bis wir irgendwann direkt in die Kiste fallen und so weiter und so fort. Das ist so ein ganz schwerer Konflikt. Wie der nach hinten raus gelöst werden kann, weiß ich nicht. Das müsste eigentlich eine breite, eine flächendeckende Marketingaktionen werden, eine Wertschätzung für die Älteren auch vielleicht in der Arbeit zu unterstützen, im Handwerk, im produzierenden Gewerbe ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Da geht es um Heben, Stehen, Sitzen, was weiß ich was, alles, was für Gebrechen dann halt irgendwann sich mal langsam einstellen, da den Leuten entgegenzukommen. Aber ich glaube auch erstmal im Kopf so eine Basis zu schaffen. Nicht jeder, der jetzt so und so alt ist und der vielleicht noch arbeiten möchte oder muss, gehört hier gleich aufs Abstellgleis. Im Endeffekt bietet das auch eine Menge an Chancen, ältere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu übernehmen und wenn sie aus einer anderen Firma kommen oder zu halten, weil was du hast, ist immer noch billiger zu halten, als was Neues anzulernen, oder?
Definitiv. Und das Spannende ist ja gerade bei der Mischung, die wir beide ausmachen, in dem Gespräch jetzt, du für diese Generation, dass man die nicht vergisst, Generation Abstellgleich, was ich als Begrifflichkeit echt prägend finde, weil es ganz, ganz viele Bilder auf
Generation aufmacht. Abstellgleich. Gleis. Okay. Ja, aber es trifft's.
Ja, und dann hast du auf der anderen Seite die junge Generation, die bei der ganz viele Vorurteile herrschen, die wollen nicht, die können nicht, die kommen immer zu spät. Das ist Generation Work-Life-Balance.
Das stimmt aber auch.
Und am Ende des Tages ist es hier die Wahrheit. Ne? Du hast in jeder Generation immer Sonnen- und Schattenseiten, weil überall, wo die Sonne scheint, hast du auch immer Schatten. Du hast auch viele ältere Generationen oder ältere Menschen, die ich kennengelernt habe, die gesagt haben, ganz ehrlich, ich habe noch 5 Jahre, die letzten 5 Jahre, die entspanne ich mich jetzt mal und hole mir das zurück, was ich 40 Jahre in Einsatz hier gegeben habe. Und das ist auch alles nachvollziehbar, weil du überall diese Stimmen hast. Du hast die in beide Richtungen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man diesen Graben, den ich zu Beginn kurz beschrieben habe, einfach so versucht zu füllen, indem man die Vorurteile alle da reinwirft, dann hat man keine Kluft mehr, sondern hat man einen geraden Weg, kann aufeinander zugehen und einfach schauen, wie kann man jetzt die Synergien und diese Mehrwerte, die beide Generationen unweigerlich mitbringen, die eine mit dieser unglaublichen Lebenserfahrung und auch vielleicht Gelassenheit und Ruhe in Krisenzeiten und die andere Generation, die diese neuen Medien dann mitbringt und wenn man dann gemeinsam so einen Weg geht und überlegt, wie kann man jetzt das Beste aus allen Generationen herausholen als Unternehmer und dann auch offen ist für all diese Generationen, die analoge Generation, die noch wirklich diese echte menschliche auf Augenhöhe Beziehung bedarf und die andere Generation, die sagt ganz ehrlich, Zoom ist auch cool, so wie wir es jetzt gerade machen. Wir haben uns noch nie gesehen, finden uns trotzdem toll. Das geht auch digital und wenn ich die Offenheit genau dafür habe, dann glaube ich, dann gibt's ganz, ganz viele Arbeitsplätze für alle Generationen. Dann gibt's aber auch ganz, ganz viele Chancen in der Zukunft, dass man diesen Konflikt reduziert und dafür einfach sorgt, dass na wie aus dieser Krise, die uns bevorsteht, deutlich leichter herauskommen, weil wir uns aufeinander zubewegen.
Aufeinander zubewegen, genau. Das ist der springende Punkt. Okay. Worauf sollte man noch hinweisen?
Also mir ist einfach wichtig, dass wir alle zuhören, um zu verstehen. Und uns von den Glaubenssätzen der Vergangenheit trennen, um einfach zu überlegen, wie kann eine Zukunft aussehen, weil es wird morgen anders sein, als es gestern war. Und wir können es nicht absehen, wir können nur das Beste dafür tun, dass es entspannt und gemeinsam funktioniert. Und das ist das, was ich mir einfach wünsche, die Offenheit, neue Wege zu gehen.
Statt Spaltung mal ein bisschen mehr zusammenrücken und einfach mal ein bisschen offener zu werden. In vielen, vielen, vielen Punkten. Genau, wie du es gesagt hast, wir wissen ja nicht, was in wenigen Wochen, Monaten oder Jahren auf uns zukommt. So schnell, wie sich momentan alles dreht, ist alles offen. Sind wir gespannt, warten was ab. Wir können eh nichts dagegen tun.
Machen wir das Beste draus und das geht.
Ich danke dir für dieses Gespräch. Wir haben das Beste rausgeholt, wie du es eben so schön gesagt hast. Und ich denke, wir haben bestimmt nochmal ein Fortsetzungsgespräch irgendwie irgendwann. Spätestens dann, wenn wir sehen, es hat sich wieder schlagartig einiges getan. Und schauen wir mal. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir sehen uns,
wir hören
uns.
Alles Gute. Machen wir genauso. Ciao. Bis bald. Ciao. Bis.
Ciao. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.